HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Anfang des Jahres hat sie einen ungewöhnlichen Selbstversuch gestartet. 365 Tage Second Hand. Die Frankfurter Journalistin Hindi Kiflay-Monim will ein Jahr lang nur Kleidung aus zweiter Hand tragen. Sie möchte aussteigen aus dem Shopping-Wahnsinn, wie sie sagt, und andere zu einem nachhaltigen Konsum inspirieren. Wie sie dabei Überzeugungsarbeit leisten will und welche Erfahrungen sie bislang gemacht hat, darüber spreche ich jetzt mit Hindi Kiflay-Monim in HR Info, das Interview. Hindi Kiflay-Monim, du bist Radiojournalistin, Kollegin bei UFM, der Jungen Welle des Hessischen Rundfunks, und du bist Modebloggerin. Du sagst über deinen Selbstversuch, der ja ein Jahr lang dauern soll und wo du nur Secondhand-Klamotten tragen willst. Und du sagst auch über den Blog, den du dazu entwickelt hast und wo du alles dokumentierst, das sei das Ergebnis schlafloser Nächte, intensiver Recherche und vieler Gespräche. Was hat dich denn eigentlich so schlaflos gemacht und in dieses Experiment überhaupt erst reingetrieben?
Also ich war in meinem Vorbloggerleben begeisterte Shopperin. Ja? Also ich habe ganz viele Sachen eingekauft und ich habe heute noch und vorher auch ganz viel Spaß an Mode. Und ich war im Urlaub und ich konnte irgendwie nicht schlafen. Und draußen alles wunderschön, du hörst das Meer rauschen. Und ich hatte mein Smartphone in der Hand, wie man das so macht. Dann liest man so ein bisschen Spiegel Online und sonst was. Und plötzlich ertappe ich mich, wie ich zack, zack, zack auf Verkaufen gehe. Und ich weiß nicht mehr, ob es Brands for Friends, Limango oder Vent Privé war. In einem dieser Shopping-Clubs habe ich dann mitten in der Nacht, mitten im Urlaub, eine Jeans gekauft. Ja, und zwar
die hundertste.
Ja, sozusagen. Im Zweifel. Eine, die ich schon ganz oft besitze, von der ich behaupte, die macht einen ganz tollen Hintern und die war auch nur noch ein paar Tage zu haben und die war irgendwie 60% günstiger, als wenn ich sie im Laden kaufen würde, und ein Schnäppchen vor dem Herrn, und dann habe ich auf Kaufen gedrückt und alles war abgeschlossen, Buchung weg, Geld weg, und dann habe ich gedacht, mein Gott, was mache ich denn da? Und ich habe mich so ertappt und ich habe mich so ein bisschen geärgert und mich so auch geschämt, ja, weil ich gedacht habe, ey, du kannst doch nicht mitten in der Nacht im Urlaub sogar shoppen. Das kann doch nicht sein. Und dann fing ich an, so drüber nachzudenken, wie mein Shoppingverhalten eigentlich ist. Und oh, da wurde mir ein bisschen übel, weil ich dann gemerkt habe, so eigentlich kaufe ich ganz schön viel ein und brauche nicht so viel. Und dass ich dieser Versuchung erliege, wenn irgendwo steht, das Letzte, das Günstigste, nur noch in dieser Größe, dass das bei mir funktioniert. Also diese Marketing-Tools, die ziehen bei mir komplett, und ich habe dann gedacht, das darf nicht mehr sein. Ich möchte das nicht mehr, ich will aufhören. Und dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken, und diese Bauchschmerzen, die ich da hatte, die haben einfach nicht aufgehört. Und dann ging die Recherche los und dann habe ich gedacht, so eigentlich findest du Secondhand ja ganz toll, und ich habe ganz viele Secondhand-Sachen, und so ging es dann los, dass ich anfing, darüber zu lesen erstmal.
Würdest du sagen, du warst, bevor du mit dem Selbstversuch angefangen hast, ein bisschen auch kaufsüchtig oder auf dem Weg dahin?
Nee, also ich weiß jetzt nicht, wenn da jetzt irgendwie so ein Professor oder so ein Mensch da steht, dessen Job es ist, sowas zu analysieren, weiß nicht, was er sagen würde. Ich würde natürlich sagen, auf gar keinen Fall. Ich habe für mein Empfinden ganz normales Shoppingverhalten, wie meine Freundinnen auch und meine Kolleginnen und meine Kollegen. Da tauscht man sich aus. Bei Brands for Friends gibt es gerade den Schuh günstig, da und da gibt es gerade den Duft günstig. Das ist schon so ein Hobby für uns oder für meine Generation, dass man irgendwo, du bist einfach bescheuert, wenn du einen vollen Preis zahlst. So. Und überall gibt es immer irgendein Angebot, und es gibt auch irgendeine Ansage, so von wegen, jetzt geht die neue Saison los, du brauchst eine Jeans, die sehr hoch geschnitten ist, du brauchst ein Kleid, das sehr schmal geschnitten ist, eine Jacke, die sehr weit geschnitten ist, und all das, ja, funktionierte bei mir und auch bei meinen Kolleginnen, ja.
Und du hast gemerkt, du möchtest eigentlich aussteigen aus diesem Wahnsinn.
Ja, und vor allen Dingen habe ich keine Lust, dass man mir das so diktiert. Ich habe gemerkt, dass ich in diesem Punkt nicht mehr selbstbestimmt bin, weißt du? Man gerade jetzt, so als Frau, denkst du ja, ich mache, wie ich will, ich arbeite, ich mache das und ich mache meine Regeln selbst für mein Leben. Und dann in dem entscheidenden Punkt sind es überhaupt nicht deine Regeln. Ja, da sind ganz viele Marketing-Fuzzis, die gefühlt in unsere Köpfe und in unsere Herzen reingucken und uns, ja, eigentlich schon manipulieren. Und bei mir hat es total funktioniert.
Interessant, warum die das so schaffen.
Die studieren das, glaube ich.
Also es war für dich schon ziemlich viel Selbstüberwindung, dieses Experiment zu starten?
Ja. Also Überwindung im Sinne von, ich habe mich eingelesen und es war so ein Awakening, würden wir die Amerikaner, glaube ich, sagen. Ich bin dann immer mehr aufgewacht und habe gedacht, oh, das will ich eigentlich gar nicht. Und wenn ich dann mal wirklich in meinen Schrank geguckt habe und alles mal rausgeholt habe und in diese Tiefen dieses Schrankes, so viele Jeans. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Jeans habe, weißt du? Ich glaube, das waren so 19, 20 Stück. Wofür? Ich habe immer nur dieselben drei getragen.
Und es gibt ja auch Untersuchungen, die belegen, dass man 40% der Klamotten, die im Kleiderschrank hängen, gar nicht trägt.
Richtig. Und vor allen Dingen, selbst wenn du, es gibt ja so Tricks, dass du sagst, ach, ich räume den Schrank um und nehme das, was hinten ist, nach vorne, selbst dann trägst du 40% nicht.
Du hast schon im letzten Jahr, bevor du deinen Selbstversuch gestartet hast, schon mal heimlich einen kleinen Test gemacht und einen Tag lang komplett nur Secondhand-Klamotten getragen, auch im Job. Es ist bestimmt niemandem aufgefallen, aber du hast berichtet, du hast dich gefühlt wie ein Alien. Warum?
Boah, ich habe mich gefühlt, ja, wie ein Alien, wie eine Ampel. Ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und dachte so schon auf dem Fahrrad, dass mich alle Menschen anstarren. Also ich war ganz gewöhnlich gekleidet, es ist niemandem aufgefallen. Aber
es hat auch nicht muffig gerochen?
Nein, hat es nicht. Ich habe es gerochen, ich habe gedacht, ich rieche, aber es ist niemandem aufgefallen. Es ist einfach alles in meinem Kopf gewesen und es gab dann so, weißt du, am Getränkeautomaten das erste Kompliment, was ist denn das für ein toller Rock? Und ich habe gedacht, die veräppelt mich, die will, gleich fragt die mich, ob der von meiner Mutter ist oder sowas, ja, aber es kam ein Kompliment nach dem anderen und ich dachte, ach, geht doch, ja, und ja, es ging eher viel mehr um mich und diese Einstellung, dass das geht und dass das für alle anderen eigentlich überhaupt keinen Pups ausmacht.
Die Frankfurter Journalistin und Modebloggerin Hindi Kiflaj-Munim zu Gast in hr-info das Interview. Ein Jahr lang nur noch Secondhand-Klamotten tragen, das ist die Idee, weil jedes Stück, das es mindestens mal ein zweites Mal in den Verwertungskreislauf schafft, ist ja nicht nur gut fürs Portemonnaie, sondern auch fürs gute Gewissen. Wie bist du an die ganze Sache rangegangen, damit das Experiment ja auch wirklich funktioniert? Musstest du erstmal komplett alles ausmisten, deinen ganzen Kleiderschrank und deine Lieblingssachen, neu gekaufte Dinge wegtun?
Ich habe mir ein paar Regeln aufgestellt und unter anderem ist die Regel, dass alles, was ich aus erster Hand hatte, also sowas wie fabrikneue Ware, dass ich die weggebe, damit es auch transparent bleibt und damit man sieht, dass ich wirklich von Kopf bis Fuß in Secondhand eingekleidet bin. Und ich habe tatsächlich meine Kleidung entweder weggegeben, also verliehen, verschenkt, gespendet. Ein Stück weit habe ich auch was auf dem Flohmarkt verkauft. Und es gibt noch einen großen blauen Sack, der auf dem Dachboden lagert und darauf wartet, dass ich ihn in einem Jahr wieder anziehe. Aber dass ich trennen von der Kleidung, das ist mir wirklich schwer gefallen. Da habe ich ganz lange rumgemacht.
Das Loslassen, weil es vielleicht auch zu einem gehört, weil es einen ausmacht.
Ja, weil ich hätte nie gedacht, dass man sich so sehr über bestimmte Kleidungsstücke auch definiert. Und das mag man ja sich gar nicht eingestehen. Aber das merke ich jetzt auch, welche Funktion Kleidungsstücke haben. Die wärmen nicht nur, die sind auch ein Stück weit identitätsstiftend und bieten auch ein Stück weit Sicherheit.
Aber ich kann mir auch vorstellen, das war vielleicht auch befreiend, sich von diesen Kleidungsstücken zu lösen. Du hast deinen Blog ja Daily Rewind genannt, also tägliches Zurückspulen. Das geht wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung und auch so ein wenig aussteigen aus diesem modischen Hamsterrad, in dem wir ja alle irgendwie gefangen sind. Wir kriegen ja überall suggeriert von der Modewelt, das sind die neuesten Trends, das sind die neuesten Farben, das sind die neuesten Formen. Das musst du unbedingt haben.
Nee, ich muss es Gott sei Dank nicht mehr haben. Und es ist unwahrscheinlich, unglaublich befreiend. Also erstmal beneiden mich alle meine Freundinnen um meinen aktuellen Schrank, weil der
Wie viele Teile sind da noch drin?
Also so persönlich, die mir gehören, ich würde mal sagen maximal so 12 bis 15 Stück. Also so 3 Hosen, 2 Pullis, 3 Jacken, ein paar Schuhe. Und noch das, was ich ausgeliehen habe. Aber das ist ja so, dass ich das Waschen schon wieder zurückbringe und somit ist mein Schrank relativ leer und ich bin ganz schnell angezogen.
Woher kriegst du die Klamotten sonst noch? Also Oxfam ist ja ein Partner, die unterstützen dich bei deinem Projekt. Bei Oxfam, dieser Hilfsorganisation, da kann man ja gut erhaltene Sachen abgeben, spenden. Und Oxfam verkauft das dann und finanziert aus dem Erlös Projekte wie zum Beispiel gegen Armut oder Hunger. Und du hast mit denen eine Zusammenarbeit gestartet. Wie sieht die genau aus?
Ich habe die angeschrieben. Meine Zusammenarbeit mit denen sieht so aus, dass ich mir wöchentlich in den 3 verschiedenen Shops in Frankfurt Kleidung ausleihen darf und gehe dann hin und gucke, was mir passt, was mir gefällt, was da zusammenpasst. Und trag das, fotografiere das, wasch das und bring das zurück. Mir war das ganz, ganz wichtig, dass ich eben nicht noch mehr Kleidung anhorte und anhäufe, weil ich will ja nicht irgendwie sagen, ey, kauft mehr, sondern ich möchte eigentlich nur erstmal zeigen, man kann günstig angezogen sein, man kann nachhaltig angezogen sein und trotzdem dabei stylisch und cool aussehen. Und deswegen die Zusammenarbeit mit Oxfam und deswegen ganz wichtig, das Leihen. Natürlich kaufe ich hin und wieder auch was oder ich gehe auf Flohmärkte, weil es mir auch Spaß macht, um nicht mehr ganz aus dem Shoppen rauszukommen. Aber ich gehe auf Flohmärkte. Es gibt online so Tauschportale, das mache ich auch. Und ich tausche auch mit meinen Freundinnen. Das macht Spaß. Oder ich glaube, später im Jahr werde ich wahrscheinlich auch mit Fremden tauschen. Aber das alles, ich möchte nur zeigen, man muss nicht ständig ganz schnelle, viele Mode kaufen.
Versuchst du da ein Vorbild zu sein für andere und ein bisschen was anderen Menschen vorzuleben, wie es vielleicht auch gehen kann?
Absolut. Also ohne so, ja, arrogant und eingebildet zu sein. Ja, das ist mein Ziel, mein hauptsächliches Ziel. Die ganze Aufmerksamkeit, die ich gerade bekomme, möchte ich auf diese Nachhaltigkeit setzen. Denn mir geht es darum, zu zeigen, dass man nachhaltig angezogen sein kann. Und nachhaltig angezogen heißt nicht unbedingt, dass man teure grüne Mode kaufen muss, die jetzt irgendwie ganz fair produziert und bioproduziert wurde. Ich glaube, dass ganz viele Leute, vor allen Dingen die jungen Frauen, die ganz viel einkaufen, das Geld nicht dazu haben. Vielleicht auch nicht deren Kleidungsgeschmack mit der nachhaltigen Mode immer getroffen wird. Und denen möchte ich sagen, ey, es ist völlig in Ordnung, dass ihr so viel einkauft. Das ist klar, mit Mitte 20 geht man vielleicht noch von Mittwoch bis Sonntag feiern. Und da will man auch von Mittwoch bis Sonntag gut aussehen. Da braucht man mehr Outfits. Eine Variante ist H&M, Zara, Primark. Meine Variante ist Secondhand. Das ist nachhaltig, das kostet nicht viel und es sieht gut aus. Und ihr habt am Ende ein gutes Gewissen.
Die Frankfurter Journalistin und Modebloggerin Hindi Kiflai-Munim zu Gast in hr-info das Interview. Seit dem 1. Januar trägt sie nur Secondhand-Klamotten und das will sie ein Jahr lang durchhalten in einem Selbstversuch. Verfolgen kann man das täglich in ihrem Blog, den hat sie genannt Daily Rewind. Du bist ja nicht nur dein eigenes Versuchsobjekt, sondern du schaust ja auch mit einem beruflichen Interesse drauf. Du gehst ganz journalistisch ran, sammelst viele Daten und Fakten zum Thema, zum Beispiel über die weltweite Jeansproduktion. Mhm. Das ist ja etwas, was dich doch ziemlich ernüchtert hat.
Ach, wie ich dir gesagt habe, als ich diese eine Nacht da saß und diese Hose bestellt habe, Mode insgesamt ist gerade ein total verrücktes Business. Das ist ganz, ganz schnell und wie viel produziert wird, ist erschreckend. Und gerade die Jeans ist so ein Paradebeispiel. Ich kann dir zum Beispiel sagen, es werden 2 Milliarden Jeans pro Jahr hergestellt. Allein 600 Millionen Jeans liefert China in die Welt aus. Ja? Und du musst dir überlegen, eine Jeans kostet in der Produktion $4. Wie kann denn dann der Mensch, der sie produziert, was soll der denn da verdienen? Du musst dir vorstellen, da sitzen Menschen in offenen Garagen und machen per Hand, schneiden die offenen Nähte ab. Dann sitzen die da und damit ich eine schöne Used-Look-Jeans habe, mit so einem Fräsgerät so Löcher rein und rauen die auf. Eine Jeans wird 20 Mal gewaschen, bevor sie überhaupt hier bei mir im Laden steht. Die verbraucht 6000 Liter Wasser. Und dann ist die gerade zu mir gekommen und manche von uns waschen die erstmal, weil die Farben ja abgehen könnten und wie viel Chemie verwendet wird. Und diese, wenn du siehst, wie die Menschen die produzieren, die sind dann nicht so geschützt wie hier. Die haben keinen Mundschutz an, die haben keine so Sicherheitsschuhe an. Manchmal warten die in diesen Farben, die haben in diesen Webereien die Stoffpartikel fliegen da rum, die haben keinen Mundschutz an und du siehst es, dass sie verschwitzt sind und diese blauen Stoffpartikel kleben an deren Haut mit der gesamten Chemie, mit diesen ganzen Farbresten und dann gehen die in ihre Zimmer, die sind 20 Quadratmeter groß, wohnen manchmal zu 12 da drin, haben eine gemeinsame Dusche und denken sich, oh, ich bin so kaputt, ich habe von 8 bis 22 Uhr gearbeitet, ich gehe jetzt direkt ins Bett. Ich kann es denen nicht verübeln, aber in Deutschland würde man so gar nicht arbeiten dürfen. In ganz Europa nicht. Und das machen die nicht weil denen langweilig ist, sondern weil das quasi die einzige Arbeit ist, die die haben. Und am Ende habe ich eine Jeans, die 30 Euro kostet und bin dann so, yippie, trag die 5-mal und kauf die nächste Jeans für vielleicht für 35 Euro. Aus dem Ding würde ich gern aussteigen. Und ich glaube, wenn man nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumläuft, wenn man sagt, guck mal, so kann man das auch machen und so wird eigentlich deine Jeans hergestellt, guck doch mal. Ich weiß nicht, ob man da nicht mehr aufrütteln kann.
Ja, glaubst du es wirklich, dass du Teenager, die mit ihrem kleinen Taschengeld, sagen wir mal 25 Euro, losziehen und davon irgendwie eine Jeans, 2-3 T-Shirts kaufen wollen, vielleicht noch eine Tasche, die gehen natürlich in die Billigläden.
Klar.
Meinst du, du kannst die mit solchen Geschichten überzeugen?
Ich weiß nicht, ob ich sie überzeugen kann. Soweit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, ich bringe sie zum Nachdenken. Also ich merke es jetzt an meinen Kolleginnen und die sind jetzt so, dass sie sagen, oh, ich habe mal geguckt, Secondhand ist ganz cool und ich habe mal geguckt, dass ich die Jeans noch günstiger bekomme oder ein anderes Modell, das mir viel besser steht. Allein, dass die mal eine Sekunde drüber nachdenken, das ist so viel wert, weil ich glaube, mit diesem kurz mal innehalten und drüber nachdenken und sehen, dass es andere Optionen gibt, bin ich schon viel weiter gekommen als mit über den stehen und den Zeigefinger schwingen.
Ja, viele dieser Billigklamotten werden ja auch in Bangladesch produziert. Da haben wir ja vor 2 Jahren diese schlimme Katastrophe erlebt, wo ein ganzes Fabrikgebäude eingestürzt ist und über 1100 Näherinnen sind dabei gestorben. Mhm. Das sind schon Dinge, die einen zumindest mal für den Augenblick nachdenklich machen, aber das verpufft auch ganz schnell wieder im Bewusstsein vieler Menschen.
Das verpufft, aber man kann sich ja, also das ist auch ein Stück weit das, was ich versuche, ich blogge die Outfits, sage aber auch zum Beispiel bei der Jeans, da habe ich echt Bauchschmerzen. Ich bin ganz froh, dass ich keine neue Jeans kaufe, weil ich mir Dokus angesehen habe, weil ich gelesen habe, wie das produziert wird.
Du hast dich auch mit der Produktion von Leder beschäftigt, wie Leder gegerbt wird.
Ja.
Das sind auch Horrorgeschichten, die man da recherchieren kann.
Das ist grausam. Also ich lese mich da gerade ein und erschrecke immer mehr. Da habe ich zum Beispiel über die Lederproduktion auch in Bangladesch gelesen. Und da fängt es schon mal mit den Tieren an. Die werden aus Indien illegal eingeschmuggelt, weil in Indien sind die heilig und da kann man die ganz günstig kaufen. Dann werden die manchmal bis zu 2000 Kilometer nach Bangladesch rübergebracht und allein wie die Tiere da schon rüberkommen. Manchmal muss man schmieren die den Chili und Tabak in die Augen, weil die so müde sind und die legen sich hin und durch den Schmerz stehen die wieder auf. Wenn die dann irgendwann mal in Bangladesch angekommen sind, dann geben die denen auch Wasser und dann geht das Schlachten los. Und das Schlachten ist nicht wie hier in irgendwelchen Massendingern, sondern das wird per Hand gemacht, das ist ein muslimisches Land, da wird noch geschächtet, die Tiere schauen sich einander zu, wie die sterben, die werden teilweise, die Haut wird abgezogen, während die noch leben. Oh, ich kann gar nicht weitersprechen, aber es ist so widerlich und du siehst immer mehr und dann wird das Fett per Hand abgemacht, dann kommt die erste Chemienummer, um das haltbar zu machen und das ist nicht wie hier mit so super Sicherheit, Handschuhen und Gesichtsmasken und kompletter Anzug. Nee, die haben eine Jeans an, eine T-Shirt und wissen gar nicht, mit was für krassen Chemikalien die da hantieren. Die haben diese riesigen blauen Fässer, da sitzt einer oben drauf, hat so eine Kelle, macht das in so einem Plastikeimer, gibt es den. Wir kennen das ja aus diesen alten Filmen, dann haben die so auf dem Rücken wie so ein Besenstiel und rechts und links ist so ein Eimer und das ist die härteste Chemie, die laufen da rum, manchmal barfuß, manchmal in Sandalen, was nahezu barfuß ist und es ist einfach wahnsinnig, wie viel Chemie dafür verwendet wird und diese Chemie, die fließt dann direkt in irgendwelche Flüsse da, das Land um diese Flüsse herum ist tot, da wächst nichts mehr drauf, die Bauern drumherum haben oft ihre Ländereien abgeben müssen, damit die Gerbereien dahin kommen. Die sind quasi ruiniert. Die kriegen die Gelder nicht, die Abfindungen. Und bis das Leder gefärbt ist, also es ist immer wieder mehrere Prozesse und das immer nahezu mit bloßer Hand. Also das mag man sich gar nicht anschauen. Und wenn man das dann gesehen hat, dann fragt man sich, oh verdammt. Wo kommt das Leder des Schuhs her, das ich gerade anhab? Und das ist ganz absurd, weil wir fragen gar nicht, wo das herkommt, weil wir uns auch gar keine Gedanken machen. Wir gucken und denken so, ach, ein Lederschuh, super, kostet 30 Euro. Aber ist es denn möglich, dass ein Lederschuh 30 Euro kostet? Und brauche ich den? Und wie viele brauche ich davon? Und wenn man sich einmal so ein bisschen damit beschäftigt hat, dann kommt da viel ins Rollen, glaube ich.
Ja, man merkt, dass diese Recherchen dich ganz schön mitgenommen haben.
Ja, haben sie. Aber ich möchte jetzt auch nicht wie so ein militanter irgendwas sein und sagen, mach das alles nicht, sondern ich sage, ey, mich hat das wirklich getroffen. Und ich glaube, wenn man sich da eine Minute für Zeit nimmt, dann achtet man darauf, dass man das nicht macht. Also ich sage jetzt, ich kauft nie wieder Leder, aber guckt, wo das Leder herkommt. Oder auch in diesem Fall, kauft Secondhand-Leder, weil das hat schon seinen Mist angerichtet.
Die Frankfurter Journalistin, UFM-Kollegin und Modebloggerin Hindi Kiflai-Monim in HR Info, das Interview. Seit dem 1. Januar trägt sie nur Secondhand-Klamotten und das will sie ein Jahr lang durchhalten in einem Selbstversuch. Verfolgen kann man das täglich in ihrem Blog, den hat sie genannt Daily Rewind. Da führst du ja sehr überzeugend vor, dass man Mode aus zweiter Hand total günstig, stylisch und vor allem auch nachhaltig tragen kann. Und du lieferst Hintergründe, die du uns gerade so ein bisschen geschildert hast. Hintergründe, die einen wirklich ja, zum Nachdenken anregen können. Wie waren denn bislang die Reaktionen auf deinen Blog?
Unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die mich fragen, warum machst du das? Und wer hat denn dir diesen komischen Job angeboten? Wurdest du genötigt? Also diese Frage gibt es. Ansonsten natürlich die übliche Frage, trägst du auch Secondhand-Unterwäsche? Nein, keine Secondhand-Unterwäsche.
Die Freiheit hast du dir rausgenommen.
Keine Unterwäsche, keine Socken. Also und auch keine Halstücher, weil ich da sehr eigen bin, weil ich finde, das ist zu nah an meinem Gesicht und ich mag es nicht. Ansonsten ist es sehr positiv. Die Leute sind sehr überrascht, dass das wirklich Secondhand sein soll, was ich da aufzeige. Und die sind so, echt, wo kommt denn das her? Und das sieht doch so aus wie gerade, das gibt's doch gerade dort und dort. Und ich mache manchmal auch Hinweise und Verweise auf die Läden, die gerade aktuell das führen, um zu zeigen, ihr müsst nicht dahin rennen. Es gibt auch Wonders, ja. Und dann gibt es auch natürlich so ganz eingefleischte Nachhaltigkeitsmenschen, die dann sagen, nee, man sollte gar nicht kaufen. Kann ich verstehen. Ich bin aber für die Altersgruppe, wo ich das mache, denke ich, nee, ich kann denen nicht verbieten, einzukaufen. Das ist doch völliger Quatsch. Also mit 20, 25 bis Mitte 30, da hat man das Bedürfnis einzukaufen.
Da würden dir zwar die Eltern dankbar sein von den jungen Menschen, aber du kannst es ihnen nicht verbieten, in der Tat.
Nee, es macht ja auch Spaß und das ist ja auch so eine Form der Identitätsfindung und da passiert ja ganz viel, auch mit Mode und haut rein, habt Spaß dran, aber denkt einfach eine Minute länger nach und wisst, dass ihr auch nachhaltig eingezogen sein könnt.
Was würdest du sagen, gibt es irgendwas, was du vermisst?
Ja, kann ich dir sagen, meine Lieblingsjogginghose, die sonntags den ganzen Tag an meinem Körper dran ist, die fehlt. Ich habe jetzt so einen halbwegs adäquaten Ersatz gefunden, die muss ich jetzt noch mal ein paar Mal eintragen, dann ist die, glaube ich, auch so gemütlich. Aber das, ja klar, das fehlt.
Hast du auch einen Lieblingsteil gefunden in dem ganzen Gestöbere nach Secondhand-Dingen?
Ach, gefühlt jede Woche ein neues. Aber so ein Ding, worauf ich echt stolz bin, ist, ich habe noch nie ein Armani-Teil besessen. Du weißt, Armani, ein sehr teurer Designer. Mhm. Und wenn man Armani besitzen möchte, müsste man irgendwie dreistellige Eurobeträge hinlegen. Eher schon vierstellig. Ich besitze jetzt einen Armani-Faltenrock.
Ein Faltenrock auch noch?
Ja. Für 24 Euro, einen ganz langen, wunderschönen Nachtblauen. Und das ist so ein bisschen, dass ich denke, yay. Also so ein Schatzsuchergefühl. Und diesmal hatte ich Glück. Also richtig Glück.
Jetzt hast du ja noch Monate vor dir. Glaubst du, dass du das durchhalten kannst?
Ich bin sehr gläubig, der liebe Gott ist auf meiner Seite, ja. Ja?
Keinerlei Zweifel.
Natürlich habe ich Panik und ich denke so, oh verdammt, der Sommer wird kommen, wo alle...
Es werden neue Trends kommen?
Die Trends sind nicht das Drama. Die Trends, die berühren mich wirklich nicht. Da bin ich überzeugt, in einem Second-Hand-Laden sind die Trends der letzten 50 Jahre. Und ein neuer Trend ist ja eigentlich nur irgendwas, was in den letzten 50 Jahren schon mal gab. Also von daher bin ich entspannt. Aber dieses sich zeigen, ja, und ich bin eine Frau und auch ich bin eitel und es gibt auch Stellen an meinem Körper, die ich gerne anders gehabt hätte. Und im Sommer wird es dann deutlich werden, wo man ein bisschen mehr Haut und ein bisschen mehr Körper zeigt. Und da habe ich ein bisschen Angst. Ehrlich gesagt,
wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Danke. Und ich drücke dir die Daumen, dass du den langen Atem hast und deinen Selbstversuch bis Ende 2015 durchhältst.
Vielen Dank.
Danke, Hindi Kiflai-Monim, die Frankfurter Journalistin und Kollegin von UFM, hat einen ja sehr ungewöhnlichen Selbstversuch gestartet. Sie will ein Jahr lang nur Secondhand-Kleidung tragen, um zu einem nachhaltigen Konsum zu inspirieren oder zumindest dazu anzuregen, darüber mal nachzudenken. Ihre Erfahrungen und Erlebnisse dokumentiert sie in einem Blog, Daily Rewind heißt er. Alle Informationen zu diesem Projekt finden Sie online bei uns auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.